Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Esther. Heute mit Ruben Sommer.
Hey, herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Esther-Staffel. In den nächsten Wochen erwartet euch eine spannende Reise durch ein ganz besonderes Buch der Bibel. Und es ist mir eine riesengroße Freude, dass ich, Ruben Sommer, zusammen mit Melina Lörracher und Simone Evers euch auf dieser Reise begleiten darf. Aber bevor wir so richtig loslegen, werfen wir in der heutigen Episode einen allgemeinen Blick auf das Buch Esther. Worum geht es eigentlich? In welchem historischen Kontext ist diese Geschichte angesiedelt und welche Fragen prägen eigentlich dieses Buch? Ich nehme euch mit rein. Die Ereignisse im Buch Esther spielen gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus im persischen Großreich. Genauer gesagt in der Residenzstadt Susa. Susa war damals ein multikulturelles Zentrum im Südwesten des heutigen Iran. Ein Ort, an dem viele Völker, Sprachen und Religionen zusammenkamen. Und auch jüdische Gemeinden lebten dort. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der das jüdische Volk weit entfernt von seiner Heimat lebte. Im sogenannten persischen Exil. Nach der Zerstörung Jerusalems im 6. Jahrhundert vor Christus lebten viele Juden als Minderheit unter fremder Herrschaft im Perserreich. In dieser Situation wird eine junge Jüdin namens Esther, wie wir in den nächsten Folgen dann noch genauer hören werden, zur Königin an der Seite von König Ahasveros, dem Herrscher über dieses riesige persische Weltreich. Der dramatische Kern der Geschichte? Ein hoher Beamter am persischen Hof, Haman, plant die Vernichtung des jüdischen Volkes im ganzen Reich. Esther steht nun vor einer gefährlichen Entscheidung. Soll sie ihre jüdische Herkunft offenbaren und sich beim König für ihr Volk einsetzen, obwohl sie damit ihr eigenes Leben riskiert? Wie die Geschichte weitergeht, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Den Cliffhanger dürft ihr selber mitnehmen. Aber alleine dieser kurze Abriss zeigt, die Geschichte wirkt fast zu märchenhaft, um wahr zu sein. Also hat sich das, was im Buch Esther beschrieben wird, wirklich so ereignet? Darauf möchte ich in den nächsten Minuten kurz etwas genauer eingehen. In Esther 1,1 lesen wir, dass das persische Reich zu der Zeit, als die Geschichte aufgeschrieben wurde, von Indien bis Äthiopien reichte, also ein gewaltiges Herrschaftsgebiet. Historisch betrachtet gab es nur zwei persische Könige, unter denen das Reich diese Ausdehnung hatte: Xerxes I. und seinen Sohn Artaxerxes I. Viele Ausleger halten daher Xerxes für den König Ahasveros aus dem Esther-Buch. Aber da gibt es ein kleines Problem. Denn es gibt keine außerbiblische Quelle, die erwähnt, dass Xerxes mit einer Esther verheiratet war. Also keine Quelle, die Esther als Königin von Persien erwähnt. Auch Herodot, der berühmte griechische Historiker, nennt in seinen Erzählungen über das Perserreich nur Amestris als Frau von Xerxes. Sie war dann später auch die Mutter seines Thronfolgers, also seines Sohnes Artaxerxes. Die außerbiblische Quellenlage zum Esther-Buch scheint also im ersten Moment etwas schwierig. Ist die Geschichte von Esther also frei erfunden? Ich persönlich glaube, nein. Denn Nichterwähnung ist doch nicht gleich Nichtexistenz. Denn auch Herodot ist keine perfekte Quelle. Er selber war vermutlich nie in Persien, er sprach auch kein Persisch, und gerade auch deshalb wurde seine Zuverlässigkeit unter Fachleuten vielfach diskutiert. Ein zentraler Kritikpunkt bei Herodot ist sein Umgang mit Quellen. Er stützt sich oft auf mündliche Überlieferungen, auf Erzählungen von Priestern, Einheimischen, Reisenden, die er meist ohne kritische Prüfung wiedergab. Zwar nennt er oft verschiedene Versionen eines Ereignisses und verweist darauf, dass ihm dies berichtet worden sei, doch bleibt eine systematische Quellenkritik aus. Und diese Offenheit wirkt zwar einerseits transparent, andererseits lässt sie aber auch Zweifel an der historischen Belastbarkeit vieler seiner Aussagen aufkommen. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Vergleich zwischen dem, was Herodot an einer Stelle über Darius den Ersten in seinen Werken schreibt, und dem, was wir der sogenannten Behistun-Inschrift, einer offiziellen persischen Quelle, entnehmen können. Während Herodot berichtet, Darius habe durch eine List zusammen mit 6 Adligen die Macht übernommen, schildert diese offizielle persische Quelle, diese Inschrift, dass die Machtübernahme durch Darius eine legitime Wiederherstellung der Ordnung nach einem Aufstand war. Das bedeutet, von dieser Geschichte existieren 2 völlig verschiedene Versionen. Und sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass Herodot sich vor allem auf mündliche Überlieferungen verlässt, ohne das selber kritisch zu hinterfragen. Ganz anders das Buch Esther. Es zeigt erstaunlich genaue Kenntnisse über persische Hofprotokolle, politische Strukturen und das Leben in Susa. Auch sprachlich fällt auf, es enthält viel mehr persische Lehnwörter als jedes andere Buch der hebräischen Bibel. Und das lässt vermuten, dass der Verfasser selbst im persischen Umfeld lebte. Laut dem Talmud stammt das Buch von den Männern der großen Synagoge, einem Gremium von 120 Gelehrten zur Zeit Esras. Möglich ist aber auch, dass Mordechai, Esthers Ziehvater, selbst die Geschichte aufgeschrieben hat. Darauf deutet zum Beispiel Esther 9,20 hin, wo wir lesen: Mordechai schrieb alles, was geschehen war, nieder und sandte es an die Juden. So oder so, der Verfasser kennt sich aus. Er nennt präzise Orte, Namen und Zeitangaben und erhebt so selber einen historischen Anspruch an sein Werk. Deshalb finde ich, auch wenn wir Esther, Mordechai oder Ahasveros nicht archäologisch nachweisen können, dem biblischen Zeugnis ist hier definitiv ein Vertrauensvorschuss zu geben. Nicht nur, man darf glauben, dass es Esther und diese Geschichte tatsächlich gegeben hat, nein, ich würde sagen, man sollte es auch glauben. Das Buch Esther ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es erzählt eine dramatische Rettungsgeschichte und doch wird Gott kein einziges Mal beim Namen genannt. Kein Prophet tritt auf, kein Gebet wird ausgesprochen, kein Wunder geschieht sichtbar. Und trotzdem spürt man, da ist mehr im Spiel als nur menschliche Entscheidungen oder glücklicher Zufall. Die große Frage, die dieses Buch stellt und die uns durch die ganze Staffel begleiten wird, lautet: Wo ist Gott? Esther ist das Buch ohne Gott, und doch, wer es aufmerksam liest, erkennt zwischen den Zeilen eine Macht, die lenkt, bewahrt und rettet. Ironische Wendungen, unerwartete Entwicklungen, das Böse, das sich in Gutes wandelt, all das lädt zum Nachdenken ein. Ist das Zufall, Glück oder doch Gott? Ich glaube, gerade deshalb ist das Buch Esther für unsere Zeit so relevant. Auch wir fragen uns doch oft: Wo ist Gott? Besonders in Zeiten, in denen wir uns ausgeliefert fühlen und in denen wir nichts mehr in der Hand zu haben scheinen. Und dann erleben wir manchmal doch diese leisen Momente, Begegnungen, neue Chancen, neue Wege, innere Ruhe, als wäre da doch jemand, der nicht sichtbar ist, aber da. Und so glaube ich, das Buch Esther lädt nicht nur dazu ein, aufmerksam einer Geschichte zu folgen, in der Gott nie genannt und doch stets präsent bleibt, sondern fordert uns gleichzeitig heraus, dass wir Gottes Spuren in unserem Leben suchen. Die Geschichte von Esther zeigt, was wir mit Gottes Hilfe alles schaffen können, wenn wir bereit sind, ihm zu glauben und unser Vertrauen in ihn zu setzen. Auch und gerade dann, wenn er scheinbar schweigt und abwesend wirkt. Wir lernen, unsere Geschichte mit ihm mutig, aktiv und weise zu gestalten. Denn ich bin überzeugt, vielleicht ist Gott nicht fern, sondern oft viel näher, als wir denken.